Frühling ruft aus dem Wald. Ja, okay, ich höre auf zu singen. Es ist der Bestzeit-Podcast für euch mit Frühlingsthemen, mit vielen Themen und mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, so Frühlingsluft ist schon geil, ne? Eigentlich ja perfekt zum Laufen, ne? Für alle, außer für die Pollenallergiker, also für mich. Ne? Habe ich wieder einen Grund gefunden, verstehst du?
Also, ich bin ja absoluter Sommermensch und es fühlt sich unglaublich gut und, wie soll ich sagen, energetisch an, wenn man draußen ist und man hat einfach Sonne auf der Haut, dann fühlt man sich nicht nur besser, sondern ich fühle mich auch irgendwie einfach fitter und vitaler. Und ich habe sehr genossen, in den letzten Tagen draußen zu sein, einfach auch nur, egal ob man mal auf dem Spielplatz war oder auf dem Weg durch die Stadt, es ist einfach ein anderes Feeling. Wenn man nicht frierend bei Regensburger November bis Februar grau in grau durch die Stadt läuft, sondern wenn man dann auch so ein schönes, warmes Sonnengefühl auf der Haut hat, finde ich einfach, ja, Lebensqualität. Ja, das ist, macht für mich auf jeden Fall viel Lebensqualität aus. Und zum Laufen ist natürlich auch cool. Wobei für dich ändert sich ja nicht so viel, minus dem Aspekt natürlich, wie du schon gesagt hast, dass es aktuell aufgrund der Pollen jetzt vielleicht nicht ganz so vergnüglich ist, aber in Sachen Laufausrüstung ändert sich für dich ja nicht so viel, Ralf, weißt du? Weil du bist ja eh das ganze Jahr schon kurz, zumindest untenrum unterwegs. Für mich ist das jetzt ja ein Riesen-Step, also einfach die langen Sachen im Schrank zu lassen und mit kurzer Hose und T-Shirt rauszugehen.
Ich wurde natürlich schon ausreichend beschimpft für meine Post gestern, weil ich es gewagt habe bei Sonnenschein. Es war jetzt nicht so richtig heiß, es war 9 Grad, weil ich für meine Verhältnisse sehr früh gestern gelaufen bin, weil ich es gewagt habe, ein langärmeliges T-Shirt anzuhaben. Ich könnte jetzt einfach sagen, war halt so, weil es war halt so. Ich hatte einfach kein kurzärmeliges dabei, weil ich in Frankfurt gelaufen bin. Ja, manchmal sind die Erklärungen very simple. Aber natürlich Asche auf mein Haupt. Wer sonst große Fresse hat, muss sich dann auch mal fragen lassen, wenn er mit einem langärmeligen Shirt durch die... Und es war mir natürlich auch viel zu warm hinten raus, weil es dann sehr schnell warm wurde in der Sonne. Aber ich konnte zumindest ganz okay laufen. Das ist ja auch schon mal ein sehr wichtiger Schritt für mich vorwärts. Ne, weil, die letzten Wochen waren ja doch ein bisschen komplex, aber es geht jetzt ja so langsam voran. Ne? Aber das werden wir ja nachher noch mit meiner begleitenden Therapeutin, hätte ich fast gesagt, ne? Mit meiner begleitenden Trainingsunterstützung mit Alisa Jacobi besprechen, was wir da jetzt machen und wie wir die letzten Wochen bis Anfang Mai noch gestalten oder wie sie so eine Idee hat, wie wir die gestalten könnten. Zunächst kommt aber ja bei mir erst nochmal Trainingslager. Ab Samstag dann 2 Wochen Camp. Da ist allerdings Schwerpunkt Radfahren. Ja, also genau das Richtige, was du endlich mal machen musst.
Ja, ich warte noch auf die Brand, die mir ein neues Rad zur Verfügung stellt.
Vorsicht, also, ganz dünnes Eis. Da klinke ich einmal mit Kai und dann klinken wir uns kurz zusammen. Und dann kommt von Canyon ein Bike. Dann wirst du direkt abgeholt und irgendwo an Fuß eines Berges gestellt mit einem gescheiten Rad und dann los.
Aber das Problem ist, ich versuche jetzt ja wirklich ein so möglichst unrealistisches Szenario zu zeichnen. Also falls jetzt hier eine Brand hier mir demnächst mal ein Rennrad oder einen Crosser hier vor die Haustür stellen sollte, dann wäre es natürlich schwer, dann Nein zu sagen.
Das gepasst.
Ein Zeitfahrrad gleich noch.
Ja, na klar, du kriegst direkt ein Zeitfahrrad, dann fahren wir mal ein bisschen auf Zug um den See.
Direkt von 0 auf 100. Mal gucken.
Die Donau bis Budapest, irgendwie sowas.
Ich sehe ja bei uns am Haus, weil wir wohnen ja in Regensburg, eher am Stadtrand im Regensburger Westen, da ist es eben nicht weit bis zum Ortsschild und dahinter ist bei uns eben auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr, sehr kleine, klassisch bayerische Straße ohne Mittelstreifen. Also sprich, da gibt es jetzt nicht so viel Verkehr, Gott sei Dank. Das ist einerseits zum Laufen schön, also ist auch die Straße, wo ich in der Vergangenheit ganz, ganz viele meiner marathonspezifischen Tempoeinheiten, Longruns etc. auf diesem Abschnitt gemacht habe. Und diese Straße führt eben dann raus Richtung Niederbayern, Richtung Bad Abbach etc. Und das ist so ein bisschen eine der Haupt-Ein- und Ausfallstraßen, eben auch für die Rennradfahrer. Und nicht, dass es die grundsätzlich auch bei winterlichen Temperaturen abschreckt, dort aktiv zu sein. Natürlich anders eingepackt, als es jetzt der Fall ist. Aber das ist ganz schön. Von unserem Küchenfenster aus kann ich da immer sehen, wie der Betrieb täglich zunimmt. Also es ist schon wieder fast schon Highway-Charakter.
Ich bin froh, dass du im Küchenfenster mit deinem Kaffee sitzt.
Ne? Genau. Und mir denke, ja krass, der kommt wahrscheinlich gerade auch von, was haben wir letzte Woche gehört bei Jonas Hoffmann, von 130 Kilometer Tour zurück oder so und sieht noch ganz fresh aus. Also von denen sehen wir jetzt mehr und mehr und das ist schon beeindruckend, beziehungsweise man hört das ja auch jetzt, wenn dann irgendwann auch wieder die Zeit ist, wo man auch draußen auf der Terrasse sitzen kann, dann hörst du ja eigentlich nur dieses Zzzz, wo dann ja, am besten, genau, wenn es genau in einer großen Gruppe ist, irgendwie 10 oder 15 unterwegs sind.
Ja, absolut. Aber ist ja jetzt auch die, wie soll ich sagen, Endphase der Vorbereitung für die Frühjahrsmarathons im Prinzip. Ja, da geht es ja jetzt auch in die ganz langen Läufe rein oder in die langen Läufe rein für viele von euch, ja, von uns, wie auch immer. Dafür sind wir ja da, logischerweise, Woche für Woche. Und dann haben wir natürlich heute auch unsere Partner am Start, die euch auf den Weg bringen können. Denn fangen wir mal beim wichtigsten regenerativen Element, Tool, wie auch immer an, beim Schlafen. Ja, und was ist am allerwichtigsten? Ein regelmäßiger, runder, gesunder und ausreichend langer Schlaf. Und da kommt unser Partner 8sleep ins Spiel, denn wenn sich euer Schlafverhalten ein bisschen seltsam anfühlt, könnte es daran liegen, dass sich eure Körpertemperatur über Nacht so verändert, dass sie euer Schlafverhalten beeinträchtigt, sage ich mal. Störend würde ich noch gar nicht sagen, aber beeinträchtigt. Und dafür ist 8sleep perfekt geeignet, um das zu verbessern.
Richtig, 8sleep ist ja jetzt schon in einigen Folgen bei uns hier Partner und es hat sich ja durchaus auch, gab ja viele Zuschriften, die sich mit dem Produkt eben auch beschäftigt haben. Das ist ja das Ziel vor allem in den ersten Integrationen gewesen, euch überhaupt mal auf das Thema aufmerksam zu machen, weil ich muss gestehen, bevor wir mit 8sleep zu tun hatten, war mir dieses Konzept überhaupt nicht bewusst, dass es diese Möglichkeit gibt, quasi eine Art Matratzenbezug zu verwenden, der thermoregulatorisch wirkt, also sprich, der sich an euer Schlafbedürfnis anpasst. Manche Menschen schlafen ja bei warmen Temperaturen lieber, andere schlafen eher in einem kühlen Bett besser. Und da ist dieses Podcover eben in der Lage, sich individuell auf eure Bedürfnisse anzupassen und auch zu lernen. Also das ist für mich ein absoluter Gamechanger. Also entsprechend auch der Schlafphasen die Temperatur anzupassen, um euch einen möglichst effizienten Schlaf zu ermöglichen. Dazu gibt es auch klinische POT-Statistiken und wir können jetzt erzählen von unseren subjektiven Erfahrungen, okay, dass uns das gut getan hat, dass wir uns erholter fühlen, aber es gibt natürlich auch wissenschaftliche Belege, die das Ganze untermauern und diese klinischen POT-Statistiken besagen zum Beispiel, dass es ein bis zu 44% schnellerer Schlafbeginn ermöglicht, eine 19%ige Steigerung der Herzfrequenzvariabilität, wissen wir, das ist ganz wichtig für die Erholung, und eben auch bis zu 34% mehr Tiefschlaf ermöglicht. Also alles in allem sorgt das natürlich dafür, dass ihr euch besser erholt, also geistig, mental sowieso. Wir wissen, die wenigsten von uns hier sind Profisportler, auch die brauchen einen fitten Geist, aber die anderen brauchen auch einen fitten Geist im beruflichen Alltag und so weiter. Und aber natürlich auch für all diejenigen, die natürlich sagen, hey, ich stelle mich einer sportlichen Herausforderung, ganz egal, Ralf hat schon gesagt, ob das jetzt ein Marathon ist im Frühjahr, ob das irgendein vielleicht ein Triathlon-Event ist oder andere verrückte Dinge, da seid ihr ja wirklich mit vielen Herausforderungen konfrontiert, wie wir ja wissen. Da ist das natürlich hervorragend, um euch zu helfen, eben besser zu regenerieren. Und das Ganze gibt's eben auf 8sleep.com/bestzeit. Da könnt ihr euch nochmal viel detailliertere Informationen zu 8sleep und wie das Ganze funktioniert anschauen. Ihr könnt aber auch über diesen Link 8sleep.com/bestzeit natürlich auch das Podcover bestellen und ordern. Das hat dann den Vorteil, dass ihr über diesen Link eben 200€ Rabatt bekommt und kostenlosen Versand auf das Podcover eben noch dazu. 10 verschiedene Länder werden aktuell beliefert, da gehört natürlich Deutschland dazu, da gehört auch Österreich dazu, also schaut euch das gerne an, klickt den Link sonst auch gerne direkt in den Shownotes und ja, wir können euch das nur wärmstens ans Herz legen.
Ja, tatsächlich trecke ich in den letzten Wochen für meine Regenerationsfeststellung Heart Rate Variability, weil das ja schon ein sehr gutes Tool ist, ja, und ich habe das wirklich gut gesteigert. Ist jetzt ein wirklich sehr konstanter Wert. Und klar, ne, ihr kennt das selber, wenn ihr eure Uhr anschmeißt, ja, und die entweder sagt, steh endlich auf, geh rennen, oder sagt, nächste Einheit in 3 Tagen. Ja, also das sind ja so die Ausschläge, die man hat, ja. Irgendwas so dazwischen, dass das dann nicht so wirkt, als wäre das jetzt wirklich an einen selber angepasst, weil man will ja am nächsten Tag wieder laufen. Aber die Herzratenvariabilität, die ist wirklich ein sehr guter Indikator. Und da merke ich die, ne, die Wellen, die man halt hat nach harten Trainingsbelastungen und so weiter. Aber das ist auch echt ein gutes Tool, um am Morgen zu sehen, so wo stehe ich denn, ja, und es macht ja auch was mit einem, ne? Wenn ein guter Wert da steht, dann wahrscheinlich fühlt man sich dann halt auch gleich besser, ne? Weil das ist ja logischerweise auch so ein Placebo-Effekt, der dann eintritt, ne? Ist ja logisch.
Absolut. Also ich habe heute zum Beispiel eine Nacht gehabt, wo ich mal wieder sehr, sehr gut geschlafen habe. Also ich kann das ja parallel kontrollieren, logischerweise mit der Polar Vantage V3, die ich habe. Und da gibt es bei der Uhr eben auch zwei Parameter, die quasi ausgewertet werden. Das ist der ANS-Status, also auch diese nervale Entspannung und Erholung, und den sogenannten Schlafstatus. Der Schlafstatus hängt mit der Schlafdauer zusammen, hängt aber auch mit den verschiedenen Schlafphasen zusammen. Also wie viele Unterbrechungen hast du, wie viele Schlafzyklen konnte der Körper durchlaufen, wie ist der REM, also Rapid Eye Movement Schlaf und so weiter. Und der ANS-Status, der hängt natürlich viel von der durchschnittlichen Herzfrequenz beispielsweise ab. Also da merke ich zum Beispiel, Klassiker, du trinkst abends ein Glas Wein, und jegliche Art von Alkohol hat direkt einen Einfluss auf deine Schlafqualität. Habe ich gestern eben nicht gemacht, deswegen sieht man heute, dass das sehr, sehr gut war, also überdurchschnittlich gut. Das werdet ihr zu Hause nicht sehen, aber das Grüne ist quasi, also es gibt zwei Bereiche, entweder grün oder rot, und grün ist fast Anschlag. Also das habe ich schon ganz lange nicht mehr gehabt. Deswegen fühle ich mich heute auch echt gut und habe zum Beispiel eine Durchschnittsherzfrequenz eben von 43 gehabt, und die Schlag-zu-Schlag-Interferenz liegt bei mir zum Beispiel heute bei 1382 Millisekunden. Herzfrequenzvariabilität 96 Millisekunden, und ich habe eine Atemfrequenz von 12,5 pro Minute, also wahrscheinlich 12,5, ja, Atemzüge pro Minute. Also wir versuchen das natürlich auch zu
Das
kontrollieren.
klingt übrigens alles noch ganz schön trainiert, wenn ich das so sagen
Der
darf.
Körper ist noch nicht komplett
Nee,
wieder
nee, nee, nee.
komplett abgebaut, und
Du
das ist wichtig
weißt
und
übrigens,
spannend.
ich habe seit meinem Geburtstag fast gar keinen Alkohol mehr getrunken. Das merkt man übrigens auch dolle. Ne?
Wahrscheinlich
Also
auch
das ist.
in der Alltagsenergie, ne? Weil das ziehst du ja
Ja,
natürlich mit,
das
wenn du
auch.
schlechter schläfst, dann du
Ja.
hustelst ja trotzdem irgendwie durch den Alltag durch, aber du merkst, dass du immer so ein bisschen so einen prozentualen Gap hast zu dem, wie du halt top wärst, würde ich jetzt mal sagen. Also
Ja,
ich merke
aber
das schon auch.
wenn man versucht hat, sich auf relativ kurze Distanz eben ein bisschen an was ranzuarbeiten, dann hilft das natürlich extrem,
Ja.
wenn man das weglässt. Es ist ja, manchmal fällt es mir schwer, will ich nicht sagen, aber ich würde halt abends auch gerne dann zum Essen ein Glas Wein trinken oder so, was ich sonst halt sehr gerne mache. Aber es ist halt genau die Auswirkung, wie du sagst, es macht sofort was mit der Schlafqualität und das ist eben das Entscheidende, was man haben kann überhaupt, ne? Aber
Ja.
falls noch jemand Probleme mit ganz anderen Dingen hat, ja, wir haben ja euch unseren Partner FeelsLike schon an zwei anderen Produkten vorgestellt. Also wenn ihr zum Beispiel muskuläre Probleme habt oder wenn ihr Wundstellen, kleine Verletzungen, Rauheiten an der Haut habt. Und da gibt es noch einen anderen sehr schönen Komplex, den wir euch empfehlen können, weil da sind wir bei einem sehr ähnlichen Thema,
Sehr gut,
bei
ja.
in diesem Fall Einschlafen. Ja, dafür gibt es den Night-Komplex von FeelsLike.
Ja, richtig. Also das passt in dieser Folge wie die Faust aufs Auge und ergänzt sich, denn wir wissen ja alle, es ist total unterschiedlich, was persönliche Präferenzen der Trainingszeit anbelangt, aber auch was natürlich einfach der Alltag hergibt. Also bei mir ist es so, ich habe ich sage jetzt mal Profisportler, vor allem in den letzten Jahren als Marathonläufer, habe ich dann irgendwann wahnsinnig gerne sehr früh morgens meine Trainings- oder meine Haupttrainingseinheit absolviert. Dann hat man das einfach schon erledigt gehabt. Das ist ein großes Gefühl der Zufriedenheit, war es zumindest für mich immer. Und dann hast du den restlichen Tag eben irgendwie gestaltet. Und das geht jetzt zum Beispiel nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, aber ich bin eigentlich bei uns aktuell primär derjenige, der unsere Kleine eben morgens ja aufweckt, fertig macht, in die Kita bringt und dann bist du halt nicht vor 8 zurück. Also es ist 8 immer noch eine frühe Uhrzeit, aber ich meine, ich habe früher halt oft auch schon, gerade im Sommer, für die langen Einheiten noch früher begonnen. Und ich glaube, für jemanden, der halt einen normalen Arbeitsalltag hat, da kannst du jetzt auch nicht erstmal sagen, ich gehe jetzt mal bequem um 9 trainieren und tanze um 11 Uhr wahrscheinlich im Büro an. Schätze ich, ist wahrscheinlich nicht so üblich. Und dementsprechend werden wahrscheinlich viele von euch die Trainingseinheiten auch für eure Marathons oder was auch immer vermutlich eher in den Nachmittag oder auch in die Abendstunden legen müssen. Und das führt ja ganz gerne mal zu einem Problem. Das kenne ich noch aus den Bahnzeiten. Also wenn du dir halt irgendwie vor allem eine harte Trainingseinheit, irgendeine Intervallsession abends gibst, vielleicht abends um 7 oder so, und du haust da halt richtig rein, dann ist natürlich der Körper danach in so einer richtig aktiven Phase, wenn du nach Hause kommst. Du isst sicherlich noch was und das war ein hartes Training, aber der Körper ist ja total, der Stoffwechsel ist oben, je nachdem, ob das Laktazid war, es wird alles versucht zu verarbeiten und dann ist es manchmal schwierig, jetzt quasi auf Kommando sich hinzulegen und einzuschlafen, weil man einfach noch so beschäftigt ist. Und dafür, genau dafür ist natürlich das Night Complex Mundspray von unserem Partner Feelslike hervorragend geeignet, weil man quasi beim zu Bett gehen oder ein bisschen eher eben dieses den Night Complex auf die Zunge sprüht. Und das mindert dann den Cortisolspiegel und fördert die Erholung, hilft eben dann abends schneller runterzukommen, um möglichst schnell und sanft in den Schlaf zu fallen sozusagen. Ist alles auch, sind Produkte auf einer natürlichen Ebene, ist keine Chemie, das ist kein Schlafmittel oder sowas, um Gottes Willen. Das solltet ihr euch auch auf jeden Fall unbedingt mal anschauen. Den Link, den haben wir ja in der letzten Folge genannt und auch in der vorletzten, können wir euch aber hier auch natürlich noch gerne einmal vorlesen. Und das wäre feelslike.sport/discount/bestzeit. Auch dieser Link wird in den Shownotes sein, dass ihr einfach bequem mit einem Klick draufklicken könnt. feelslike.sport/discount/bestzeit. Und da kriegt ihr eben einen 10%igen Preisvorteil, wenn ihr diesen Link benutzt. Alternativ könnt ihr auch einfach googeln, sucht euch feelslike.sport raus und könnt im Warenkorb, wenn ihr noch andere Dinge auch mit dazu nehmen wollt, einfach Bestzeit eingeben, alles groß geschrieben. Auch da gibt es einen 10%igen Preisvorteil für euch.
Ja, dann haben wir noch ein paar Minuten, die wir nutzen können, um noch auf eine Mail aus der Community zu sprechen zu kommen. Da geht es um meinen Alltag, was ich so mache den ganzen Tag. Vielleicht lassen wir das mal aus.
Welcher Alltag?
Ja, genau.
Jeder Tag ist anders.
Jeder Tag ist anders, ja. Und manchmal erschließen sich so Arbeitsvorgänge etwas anders als 9-to-5 oder als irgendwas fertigen oder in der Produktion sein, ja. Aber da haben uns ein paar Fragen erreicht. Du bist in diesem Fall der Übermittler der Fragen, Philipp, und ein paar können wir ja mal mit anfangen in dieser Folge und das vielleicht dann irgendwann nochmal fortsetzen, ja.
Ja, ich finde das total spannend. Also wir freuen uns über jegliche Zuschriften von euch natürlich. Und uns hat eben auch die Daniela geschrieben mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen eben zu Ralfs Arbeitsalltag und wie das überhaupt so aussieht. Weil man kann sich das nun nicht so richtig natürlich vorstellen von außen. Ist bei dir ja dann sehr unterschiedlich, ob du natürlich gerade bei einem Event bist, ob du bei Olympischen Spielen bist oder ob du zu Hause bist. Dann hast du ja Wochenende meistens Fußball. Deswegen würde ich erstmal ganz grob zum Einstieg fragen, wie ist denn so ein, in Anführungszeichen, Alltag? Wie sieht denn so eine Woche bei dir aus mit dem Unterschied jetzt oder dann halt in Paris beispielsweise?
Ja, das unterscheidet sich gar nicht so viel. Ich versuche permanent möglichst auf dem Stand der Dinge zu sein, was meine Sportarten angeht. Gut, das ist jetzt halt relativ viel, weil wenn man sich mit Fußball beschäftigt, ist das natürlich das eine. Da bereite ich allerdings jedes einzelne Spiel auch nochmal speziell vor, gucke mir die Spiele von davor an und so weiter. Dann gibt es halt ein Infopaket, meistens mit vielen Daten, jetzt mehr Daten als Softfacts. Das ist so dieser Teil, den ich regelhaft beim Fußball mache. Aber bei den anderen Sachen versuche ich natürlich permanent auf dem Stand zu sein, weil es ist sonst zu viel. Wenn man eine konkrete Vorbereitung zum Beispiel für eine EM oder Olympia machen würde und dann sich anfängt, mit Leichtathletik auseinanderzusetzen oder dann vor einem großen Event mit Triathlon auseinanderzusetzen, das kriegt man nicht hin. Deshalb muss man versuchen, da permanent dran zu bleiben. Das macht man natürlich über die einschlägigen Seiten und Portale in erster Linie. Das ist so der Grundstock. Ne? Früher habe ich ganz viel Zeitungen gelesen, aber viele der Sportarten, die ich betreue, sind jetzt nicht so verbreitet in den Zeitungen, so regelhaft abgebildet, als dass das ausreichen würde. Ich habe auch entsprechende Google Alerts noch, die ich täglich bekomme. Das ist viel, weil das nicht nur national, sondern auch international ist. Und bei globalen Sportarten wie jetzt Leichtathletik, Laufen, wie auch immer, ist das schon ein Haufen Zeug. Aber da spült sich auch eine Menge sehr spannendes Material in meinen Kopf und auf meine Festplatte und in meine kleinen Archive, ja.
Für diejenigen, die vielleicht neu dabei sind oder das noch nicht in den vergangenen 204 Folgen mitbekommen haben, hilf uns nochmal kurz, Ralf, was sind denn aktuell alle Sportarten, die du schon besprochen hast oder aktuell im Fokus hast?
Also im Moment verfolge ich vor allen Dingen natürlich Leichtathletik, jetzt nochmal schwerpunktmäßig international, eben auch im Vorgriff auf die EM und die Olympischen Spiele. Das macht man, aber das habe ich schon ein Jahr vorher, fängt das an, diese Befassung, weil dann ja auch die ersten Qualifikationsprozesse schon laufen und so weiter. Dann eben Triathlon sehr intensiv, dann Eisschnelllauf sehr intensiv und Fußball sehr intensiv. Das sind die Sachen, die ich aktuell intensiv verfolge. Daneben, ne, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört, ich habe ja noch den Teufelslappen-Podcast und ich interessiere mich halt sehr stark für Radfahren. Das heißt, ich gucke im Prinzip nach Möglichkeit aller Radrennen. Das sind jetzt nicht so wenige und zum Glück gibt es die meisten davon irgendwo in einem Live-Angebot. Jetzt ist ja gerade so die klassische Zeit der Frühjahrsrennen, der Frühjahrsmehr-Tagesfahrten. Fantastisch. Ja, im Moment ist es so, dass ich dann am Nachmittag erst die Mehr-Tagesfahrt und dann den Klassiker gucke. Ja? Und ja, das kann man natürlich mal so nebenbei laufen lassen. Ne? Aber in der entscheidenden Phase guckt man dann doch hin, damit man auch da am Draht ist und weiß, was Tango ist und wer da wie gefahren ist, damit man das entsprechend, also einmal besprechen kann. Aber es interessiert mich auch, ich gucke es halt sehr gerne.
Und wenn wir jetzt sagen, sagen wir mal, also der Unterschied ist ja quasi, du hast ein paar aktive Tage in der Woche. Wir sind jetzt mal nicht bei einem sportlichen Großereignis, wo du vor Ort bist. Das ist natürlich bei Olympischen Spielen jeden Tag, meist ja zweimal für dich, wenn wir bei der Leichtathletik sind, bist du ja im Einsatz am Mikrofon. Jetzt in so einer Woche, wie sieht das aus? Also du bist meistens am Wochenende für Fußball an einem Mikrofon, auch im Stadion häufig, ne? Aber unter der Woche, du hast natürlich wahrscheinlich irgendwie Austausch mit Redaktionen oder mit, wahrscheinlich der ARD-Sportredaktion, stelle ich es mir zumindest mal vor. Und wie was machst du da?
Also die Fußballsachen werden ja alle aus Köln gemacht. Die Sportschau ist in Köln. Das heißt, da kommuniziert man mit denen entsprechend über die Sachen, die am Wochenende in der Sportschau laufen. Dann bin ich ja noch angedockt an den HR. Da bin ich zum Beispiel in dieser Woche in der täglichen Moderationsschiene, da gibt es ein Nachrichtenformat am Frühabend, ne, kurz vor 6. Das heißt, da habe ich dann zusätzlich noch diese Woche über den Tagesdienst, da gibt es natürlich auch eine Befassung, da gibt es halt morgens schon eine Konferenz, die war heute Morgen schon, dann im Laufe des Tages immer wieder ein Austausch mit der Redaktion und mit den Leuten, die da entsprechende Beiträge machen. Und dann geht es halt parallel die Sachen, die am kommenden Wochenende oder dann schon weiter im Voraus stattfinden, weil das in der Regel schon einige Wochen im Voraus ist. Ja, also jetzt nehmen wir mal Hamburg-Marathon, ja, da wollen wir ja wieder gemeinsam einsteigen, da hast du es ja auch mitbekommen, Philipp, ja. Das sind dann halt Befassungen, die gehen Wochen, teilweise Monate im Voraus. Wer startet da? Was ist da für ein Konzept? Wie geht man das Ganze an? Was ist ein inhaltlicher Schwerpunkt? Ja, wie verändert sich die Struktur im Vergleich zum Vorjahr? Was macht man vielleicht anders? Solche Sachen laufen teilweise schon Wochen und Monate im Voraus. Also wir haben zum Beispiel jetzt für die Fußball-EM, für die Leichtathletik-EM, für die Olympischen Spiele schon inhaltliche Schaltkonferenzen gehabt, die teilweise auch über mehrere Stunden gehen, wo dann Dinge ausgetauscht sind. Ne? Also Grundkonzepte, technische Konzepte, Logistik und so weiter und so weiter. Und dann aber auch eine inhaltliche Fokussierung. Ja, also wir klinken uns in der ARD mindestens 4-5 Mal im Jahr mit der Leichtathletik-Crew zusammen, weil wir da einen relativ guten und intensiven Austausch haben. Mal davon abgesehen, dass wir, also ne, mit Tim Tonner oder mit Frank Busemann oder so, bin ich im sehr häufigen Austausch über sehr viele Dinge. Aber da dann nochmal einfach strukturiert, ja, wer ist unser Fokus bei diesen Veranstaltungen, wem wollen wir uns halt persönlich nähern in Form von entweder Infogesprächen oder aber kleinen Featuren, weil diese Personen dann in den Großereignissen prominent, also ne, 2015 Primetime in der ARD auftauchen. Daraus versucht man dann vorher Material zu generieren und Mehrwert zu generieren, eben auch nicht nur fürs klassische Fernsehen, sondern eben auch für Social Media, für eine Hörfunkberichterstattung und so weiter, damit das halt möglichst breit und im Vorfeld angelegt ist, ja, weil so Superstars, ne, so wie du, haben ja selten Zeit. Ne?
Wir sagen immer alle Interviewanfragen ab. Nein. Ja, also das gibt ja schon mal einen groben Einblick. Also schreibt uns auch gerne vielleicht hier im Nachgang irgendwie auf Instagram oder per Mail, ob wir dazu eine extra Folge mal machen sollen und das Ganze noch vertiefen. Vielleicht ja dann auch ein bisschen noch näher, wenn wir an einem Großereignis sind. Vielleicht, da, weil da, also wir haben sehr viele Fragen, die hier noch liegen, die werden wir heute nicht alle aufgreifen können, aber da eine Frage, wo glaube ich auch manche beschäftigen, gerade in der Leichtathletik, in der Stadion-Leichtathletik, haben wir ja sehr viele Dinge, die parallel und gleichzeitig passieren. Da war eine der Fragen, wie kriegt ihr hin, alles gleichzeitig zu verfolgen plus gleichzeitig zu kommentieren und wer entscheidet am Ende denn, was gerade auf dem Sender bzw. am Bild zu sehen ist, sozusagen von all dem, was gleichzeitig passiert?
Also fangen wir mal mit der Vielfältigkeit der Stadion Leichtathletik an. Das ist natürlich zum einen ein Geschenk für Menschen, die im Stadion sind, aber ein Problem gleichzeitig auch für die Menschen, die im Stadion sind, weil es ist ganz oft ja so, du sitzt halt auf der einen Seite des Stadions, auf der anderen Seite ist der Weitsprung, da springt dann Malaika Mihambo 7 Meter und du kriegst es nur mit, weil dann da drüben die gerade anfängt zu jubeln und du selber hast es vielleicht gar nicht mitbekommen, weil parallel irgendwo ein Diskus geworfen wird und ein 200-Meter-Lauf noch stattfindet. So ist die Regel, ja, bei der Leichtathletik. Aber man hat das natürlich als jemand, der sehr häufig schon im Stadion gesessen hat, gelernt, Dinge parallel auf dem Schirm zu behalten. Ja, und da sind wir, glaube ich, relativ gut drin. Also ich gucke in ein Stadion rein und mache einmal den Scanblick von links nach rechts und habe eine Idee. Wann könnte das da mit dem Hochsprung weitergehen? Da sind sie jetzt bei 2,27. Zweiter Versuch dauert also noch eine Weile bis 2,30. Muss man aber noch mal einen Blick hinwerfen. Da drüben haben sie sich gerade die Startblöcke vorbereitet. Das dauert also auch eine Sekunde. Danach kommt ja erst noch mal die gesamte Vorstellung. Ja. Und unser Fokus liegt auf Speerwerfen Männer. Ja, da ist in drei Teilnehmern der deutsche Teilnehmer dran. So gehen wir das an. In der aktuellen Situation. Vorher machen wir uns aber einen Plan und versuchen, ein Storytelling zu entwickeln. Dass wir sagen, so, was sind denn unsere großen Geschichten heute? Das kann mal national sein, das kann mal international sein. Idealerweise große Chancen, eine Medaille zu gewinnen, plus eine international hochwertige Disziplin. Also bleiben wir mal bei Weitsprung Frauen. Da haben wir halt dann Malaika Mihambo, haben jetzt halt noch mit Laura Rekkel Müller oder mit Michaela Sani noch zwei weitere. Und dann sagen wir, das ist unser Schwerpunktwettbewerb und alles andere ordnen wir denen einen Teil unter. Ne, also machen dann auch nicht die kompletten Vorstellungen von Läufen, sondern gehen da halt schnell rein, schnell wieder raus, damit wir das nicht verpassen. Ja? Und da arbeiten wir dann selber, also das wir selber machen, dann am Weltbild vorbei mit einer eigenen Regie, mit einer eigenen zum Beispiel Teilung des Bilds, also ein Split, dass man in die eine Hälfte das eine und die andere Hälfte das andere reinlegt, damit wir unsere eigene Storytelling komplett zu Ende machen. Ja? Und das sind die großen Abläufe, aber in der Situation akut, wenn dann halt das Ganze kumuliert, dann müssen wir ja entscheiden, gehen wir jetzt zum Anlauf von der Zweitplatzierten, die vielleicht noch weiterspringen kann, wie Malaika? Oder ist jetzt der letzte Versuch 2,35 Meter von Tobi Poitier wichtiger? So, da musst du jetzt abschätzen, ne? Was machst du? Ja, dafür sitzt neben mir noch ein Redakteur und wir diskutieren dann das vor und diskutieren das nochmal mit der Regie, die im Ü-Wagen sitzt. Das passiert parallel zu dem, was wir sprechen. Ja? Deshalb ist es ein großer Vorteil, da zu zweit zu sitzen. Das muss man eigentlich auch haben, damit man das ein bisschen von der Beobachtung aufteilen kann. Ja, dass der
Ja.
eine sich dann halt mit dem Kommentieren da kurz befasst und man spricht dann mit dem anderen über die zweite Ebene. Also was machen wir als nächstes? Ja? Schieben wir dann etwas nach, was vielleicht 20 Sekunden vorher war? Ja? Oder versuchen wir, beides live zu kriegen? Also das sind dann so Abwägungsprozesse. Sagen wir mal so, da wir da schon versiert sind und über die Abläufe in den einzelnen Wettbewerben sehr exakt Bescheid wissen. Also ne, ich kann ungefähr abschätzen, wie lange es dauert, bis einer dann tatsächlich losrennt oder bis ein Lauf dann tatsächlich gestartet wird. Haben wir mehrheitlich da Entscheidungen getroffen, die für den Zuschauer ein harmonisches Verfolgen unserer Storylines ermöglicht. Und das ist unser Anspruch.
Und wenn wir ein einzelnes Event haben, wo jetzt grundsätzlich vielleicht leichter zu kommentieren oder zu beobachten ist, so würde ich sagen, ich spiele jetzt auf dem Marathon an, ich spiele auf Hamburg an, den Livestream letztes Jahr, da ist auch Ralf aber auch gerne mal alles in Personalunion, also am Anfang Moderator, dann Kommentator, aber auch Regie, weil ich weiß noch, dass wir in diesem Van ja saßen und du dann ja trotzdem parallel immer gesagt hast, jetzt bräuchten wir aber bitte noch ein Bild von Fabian Königstein, jetzt bräuchten wir noch mal ein Bild von Richard Ringer vielleicht wieder vorne, vielleicht können wir das
im Splitscreen machen. Das mache ich aber bei den ARD-Übertragungen auch.
Ja, okay. Also, aber das ist schon, also ich sage euch Leute, als jemand, der das in dieser Form letztes Jahr erstmalig miterleben durfte und auch das Moderieren am Anfang, wo wir ja quasi, gut, wir waren natürlich, wir haben ja alles live gemacht, beziehungsweise auch, oder live on tape, würde ich sagen, auch die Einspieler, die wir aufgenommen haben, Athleten begleiten, in den Aufwärmbereich mit Richard noch ein Interview führen, dafür hast du ja überall nur eine Chance gehabt, dann ab roten Teppich waren wir ja dann auch live auf Sendung, Frank Thaleiser als Race-Organisator zu interviewen und so weiter. Und du hast ja immer noch einen Knopf im Ohr, zumindest in dieser Situation bei uns, wo ja dann auch eine Regie drauf spricht. Und da gleichzeitig zu konzentrieren, also sich zu konzentrieren auf das Gespräch, auf die Fragen, dann wieder in den Van gehen. Und also es ist schon anspruchsvoll, Leute. Das kann ich schon mal sagen. Das ist nicht ohne.
Also ich sage den Leuten, die mir aufs Ohr sprechen können, und das sind relativ viele, ne, bei so Veranstaltungen, ja, da ist ein Redakteur im Ü-Wagen, da ist ein Regisseur im Ü-Wagen, der ist ein wichtiger Ansprechpartner für uns. Dann sind noch Leute da, die entsprechende Dinge nachschieben oder kleine Zusammenfassungen von Wettbewerben, die wir nicht als Hauptstorylines entwickelt haben, machen. Dann sind die Rechercheure, Assistentinnen noch da, ja, also Christiane Schwalm und
Marcel Fehr.
Ja, komm, Marcel Fehr, ja. Die können auch auf mein Ohr sprechen und der Redakteur, der neben mir sitzt. Das sind relativ viele Leute, ja. Und ich kann natürlich auch direkt am Mikrofon vorbei mit Willi Haag sprechen und er mit mir. Ne? Also da muss man sich von allen Seiten aus diszipliniert verhalten. Weil wenn ich jetzt gerade angefangen habe zu sprechen und einen Gedanken zu entwickeln, dann mir aufs Ohr zu sprechen, ist nicht so klug.
Nee.
Ja? Das lieber, wenn zum Beispiel man dann Ruhe ist zu einer Startphase, dass dann einer sagt, Achtung, gleich kommt noch XY da rein.
Ja.
Ja, also zum Beispiel hat man einen 800-Meter-Lauf, dass wir sagen, okay, da brechen wir gleich nochmal kurz einmal, um einen Weitsprung da rein zu blitzen.
Ja.
Ne? So, solche eine kurze, klare Anweisungen bin ich ein großer Freund von. Aber ich möchte auch, dass wir das als komplexes Ding begreifen und ich hoffe auch immer, das ist aber so, dass die vertrauen darauf, dass wir oben im Stadion schon sehr gut beurteilen können, wie die Abläufe tatsächlich sind, was man über einen Monitor, der eher in der Regie respektive im Ü-Wagen ist, nicht immer so beurteilen kann.
Ja, ja.
Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen,
wir gehen noch einmal in die Werbung, bevor wir zu unserem Gast oder unsere Gästin des heutigen Tages übergehen. Werbung ist in dem Falle das bekannte Format der letzten Folge schon, nämlich von Kollegen, so würde ich es mal beschreiben. Es geht um Sporternährungsquiz, es geht um Power Brains, powered by Power Bar und Spot Up.
So, ihr Lieben, wenn ihr nochmal richtig Bock habt auf eine ganz andere Spielart von Podcast, dann empfehlen wir euch den Sporternährungsquiz-Podcast Powerbrains. Neue Geschichte, lohnt sich mal reinzuhören. Es sind nicht nur die Fragen, ne? Also so der Klassiker. Magnesium, ja, nein, vielleicht, Muskelkrämpfe oder nicht, Kohlenhydrate vor, während, nach der sportlichen Betätigung oder dem Wettkampf. Das sind ja so die Klassiker. Aber die speziellen Geschichten und dann noch mit so Legenden wie Sebastian Kienle, ja, dazu halt ein Moderator, kennst du eigentlich, Philipp, noch Regis Philbert, das war der Urmoderator von Wer wird Millionär in den USA?
Nein, kenne ich nicht. Ich kenne Wer wird Millionär natürlich klassischerweise durch Günther Jauch, wie ganz viele hier in Deutschland. Aber das macht natürlich viel aus, ne? Wenn du natürlich jemanden hast, der das auch verkörpert und entsprechend präsentiert, ist das die halbe Miete. Daniel Herzog ist hier der Quizmaster sozusagen bei Power Brains, beim Sporternährungsquiz, und hat natürlich auch eine ganze Reihe an super spannenden Gästen aus der Sportwelt im Podcast. Es gibt inzwischen 3 Folgen schon online. Das ist einmal natürlich Triathlon-Weltmeister Sebastian Kienle, der war ja bei uns auch schon hier zu Gast im Podcast, war eine tolle Folge mit ihm. Joey Kelly, der fehlt uns noch, der war natürlich auch dort schon dabei. Es gibt eine Menge mehr, die noch kommen werden. Wir wissen das, weil wir haben hier so einen kleinen Sneak Peek im Vorab bekommen. Da sagen wir schon mal, könnt ihr euch auf viele weitere spannende, tolle Folgen freuen. Das Ganze gibt's eben nicht nur jeden zweiten Donnerstag im Podcast-Player eures Vertrauens, sondern eben auch als Videopodcast auf dem YouTube-Kanal von Powerbar. Also wer das vielleicht sich anschauen möchte, ist sicherlich auch eine sehr, sehr coole Option. Und ich finde diesen Mix aus launigem Gespräch, aber auch cooler Wissensvermittlung, ne? Alles, was rund um Thema Sport und Ernährung ist, finde ich großartig und macht auf jeden Fall große Freude, da reinzuhören. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wie sie das finden können, na, einfach eingeben im Podcast-Player eures Vertrauens, Powerbrains, das Sporternährungsquiz, oder eben den Link direkt in unseren Shownotes klicken. Am besten auch gleich ein Abo dalassen, dann werdet ihr über jede neue Folge informiert.
Powerbrains, das Sporternährungsquiz, powered by Powerbar. Viel Spaß dabei. So, dann kommen wir zu unserem Gast heute. Ja, wie immer, langfristige Anfrage, also vorgestern. Aber gut, ne, da muss man sich bei uns dran gewöhnen. Also, Alisa Jacobi, Trainerin, eigentlich schwerpunktmäßig im Triathlon-Bereich, aber das kann sie uns alles gleich selber erzählen. Ja. Und ja, wir sind im Austausch miteinander und sie versucht mich, die Gleise zu einer vernünftigen Vorbereitung nicht verlassen zu lassen. Ja. Okay, es ist eine Mammutaufgabe, ich weiß nicht, ob sie es schafft, den großen Elefanten gerade auszuschieben, aber wir versuchen es mal. Und ihr werdet es gleich merken, die Frau weiß eine Menge über Sport und über Ausdauersport und über Triathlon und Laufen und alles Mögliche.
So, und da ist sie auch schon. Herzlich willkommen, Alisa, zu unserem beschaulichen Podcast. Wir haben gerade schon gesagt, das hast du jetzt nicht gehört in der Vorstellung, dass du auf jeden Fall zu dem Klientel an Mensch gehörst, die große Mehrheit unserer Gäste hier ausmachen, die auf sehr spontane Anfragen in dem Fall positiv reagieren. Das freut uns wahnsinnig, weil sonst gäbe es diesen Podcast auch nicht, zumindest nicht mit Gästen. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin gerade auf Mallorca, total cool, ich schaue auf ein Fenster, ist herrliche Sonne. Morgen startet hier mein Triathlon-Camp und ich hatte das Vergnügen, schon ein paar Tage vorher hier sein zu dürfen. Und ja, morgen geht's los, deshalb heute die Aufnahme von hier.
Gut, das ist ja jetzt so eine Nummer, die wir durchaus auch mal machen. Ja, also mit dem Camp, da müssen wir nachher natürlich nochmal off-record reden. Wir planen ja auch, ne? Also wir können euch am Ende der Folge noch ein paar wichtige Neuigkeiten verraten, ja, das schon mal als Cliffhanger, so ja, und von dir brauchen wir natürlich dann off-record nochmal die wesentlichen Punkte, an die wir denken müssen im Vorhinein, ja, du hast schon gesagt, okay, Mallorca, also alles mitnehmen, was ist durchaus ein bisschen, musstest du noch Zoll zahlen oder ging's?
Nee, das nicht. Ich habe tatsächlich vieles im Vorfeld schon per Post gesendet, also ja, hier okay. Stapeln sich die Pakete für die Athleten. Und ja, da bin ich ein bisschen mit leichterem Gepäck hergekommen.
Wie muss man sich das vorstellen bei dir? Also wenn du so ein Camp organisierst, wenn du, also ich nehme mal an, habe ich jetzt schon so rausgehört, das ist ja nicht das erste Triathlon-Camp, was du organisierst. Wie viele Athletinnen und Athleten hast du dann da vor Ort, die du betreust? Betreust du die alleine? Hast du ein Team mit dir mit? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau, also mein Camp ist eher ein kleines und feines Camp. Ich nehme maximal nur 15 Athleten mit. Mhm. Also es hat sich irgendwie so in meinem Stil bewährt, dass ich da mit einer kleineren Gruppe deutlich qualitativer arbeiten und trainieren kann. Das ist ziemlich cool und einfach auch persönlicher sein kann. Und ja, in diesem Jahr sind wir auch wieder 15. Genau. Und ja, viele Athleten davon sind bei mir auch im Coaching, also die kenne ich auch und betreue die sowieso schon seit geraumer Zeit und weiß, wo die so in der Saisonplanung stehen, wo die im Training stehen und so. Aber es kommen auch immer mal wieder ein paar neue Gesichter dazu, was dann super spannend ist und ja, freue ich mich drauf.
Und wehe, die passt.
Klimatisch klingt Mallorca jetzt auch nicht so schlecht. Also ich meine, Ralf, du gehst nicht am Wochenende, Fuerte, glaube ich. Also das sind so Lanzarote, Fuerteventura, Mallorca sind so aus meiner Nicht-Triathlon-Welt, aber es sind so die Hotspots, wo man sich gerne zu dieser Jahreszeit auffällt, oder?
Richtig.
Nein, in Fuerte kann man ja fast year-long, das ist schon möglich. Das ist in Mallorca nicht immer möglich, aber sagen wir mal so, in der Regel ist der Unterschied jetzt zwischen Mallorca und Fuerte nicht so groß.
Ja, wobei es so heftig ist, also ich komme ja schon viele Jahre zu der gleichen Zeit auch immer hierher und ich habe die Insel noch nie so voll erlebt mit von Radfahrern und Triathleten wie sonst. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es mein Eindruck ist, weil ich jetzt diese Woche jetzt so mit Familie unterwegs war und eher zu Fuß, aber es ist wirklich richtig voll und ganz, ganz tolle Stimmung hier, also wirklich klasse. Wir hatten aber auch traumhaftes Wetter, gute Bedingungen und so, aber ja, macht richtig Laune.
Ja, du hattest ja von neuen Gesichtern gesprochen und da müssen wir vielleicht der Community mal kurz erklären, was wir jetzt gemeinsam vorhaben. Das ist ja jetzt nicht so der klassische Approach, um das mal in Neudeutsch zu sagen, ja, den ich natürlich ein bisschen gewählt habe, weil ja, es ist immer die Frage, ist es jetzt ein Bug oder Special Effects, ne, wenn der Typ halt kommt und sagt, pass mal auf. Also ich brauche eigentlich jemanden, der mir mal ein paar Ratschläge gibt, weil ich bin ein lahmer Ackergaul und ich muss halt leider Halbmarathon laufen. Ja, und dann nützen mir die Profi-Ratschläge von Philipp nur halb weiter. Ja. Aber,
du 200 Kilometer die Woche laufen, regelt vieles. Ja, ist, also ja.
Quod erat demonstrandum, ne? Verstehst du?
Ja. Na, wunderbar.
Und dann habe ich natürlich noch zusätzlich ein Leben, das hatten wir gerade schon, weil wir ja über mein Arbeitsleben gesprochen haben, das sehr unregelhaft stattfindet, weil es eben eine große Mischung hat zwischen Wochenendarbeit, zwischen mal morgens, mal Abendzeit, mal in der Woche mehr Zeit, am Wochenende eher weniger Zeit. Also sagen wir mal so die klassische Aufteilung bei trainierenden Ausdauermenschen bei mir nicht funktioniert. Deshalb habe ich gesagt, pass mal auf, Alisa, kannst du dir vorstellen, ich mache mir einen Trainingsplan, ja, der für mich in der Regel funktioniert und dann diskutieren wir den. Ja. Hast du so einen wahnsinnigen schon mal gehabt?
Also ich freue mich erstmal, dass du mit deinem ungewöhnlichen Approach auf mich zugekommen bist.
Diplomatische Antwort Teil 1, danke.
Spannend, mal was Neues auszuprobieren. Nein, also du hast natürlich recht, das ist grundsätzlich jetzt erstmal eine ungewöhnliche Anfrage, weil ja, erstmal kommen die Athleten in der Regel mit ein bisschen mehr Vorlauf zu ihrem Zielevent zu mir. Das ist auf jeden Fall so. Und man hat ein bisschen mehr Zeit, das aufzubauen, sich kennenzulernen und so weiter. Es ist jetzt ja schon ein bisschen kurzfristiger. Und natürlich ist es eigentlich so, dass ich ja die Trainingspläne komplett ausformuliere und so weiter, genau. Aber ja, warum nicht? Also ich glaube, du bringst da eine Menge mit und wir sortieren uns da ja gerade so ein bisschen, wie wir da miteinander kommunizieren, wie ich dich da berate, was du selber für dein Training planst, was ich vielleicht noch an neuen Aspekten hinzubringen kann, ein paar Veränderungen, ein paar neue Ideen und ja, am Ende sind das dann immer Vorschläge, wo du schauen kannst, was passt für dich. Dass jetzt so grundsätzlich diese Flexibilität aufgrund von Arbeit oder kurzfristigen Reisen und sowas, das habe ich auch bei anderen Athleten, muss ich sagen. Also ich habe super, die Triathleten neigen ja dazu, oder ich habe viele Athleten und Athletinnen, die natürlich auch schon sehr erfolgreich im Job sind und jetzt nicht so den 9-to-5 haben und trotzdem obendrauf eben noch Triathlon machen. Und da habe ich natürlich schon häufig die Challenge zu gucken, okay, was für ein Training passt jetzt vor morgens, was abends, was an Tag, wo haben wir Reisetage, wo wir kein Rad haben und so weiter. Also das ist schon immer so ein Struggle, den auch viele andere haben auf jeden Fall. Genau, aber da so mit diesem Beratungsaspekt mit dir, das ist auf jeden Fall neu für mich und spannend, ja.
Also im Prinzip, das sind immer die liebsten Athleten, ja, ja, oder? Ja. Also da kommt man zu einem Trainer und der hast eigentlich so ein System, ein Stil, wie du das üblicherweise handhabst, und dann kommt jemand und möchte einfach alles ganz
Moment,
anders
aber haben. Moment, aber willst du mir nicht erklären, dass du einfach einen Trainingsplan gekriegt hast und gesagt hast, ei, ei, Sir, ich mach das mal so.
Genau.
Also sagen wir mal, in jungen Jahren auf jeden Fall, weil ich war sehr.
Das ist aber sehr lange her.
Genau, ich bin nämlich schon ziemlich alt. Und bei Renato auf jeden Fall auch, weil da war ich mir, bei Renato Canova war ich mir auch ganz klar bewusst, dass ich ein sehr, 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 sehr kleines Licht und sehr privilegiert bin in dem Konglomerat an Athleten, die er betreut, also absolute Weltklasse-Leute so. Da habe ich auch wenig. Also diskutiert habe ich mit ihm gar nicht. Ich habe nur manchmal gesagt, ich glaube, das schaffe ich nicht, weil es einfach so krass war, dass ich mir oft gesagt habe, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ja, die letzten Jahre in Regensburg, es hängt, glaube ich, immer sehr stark auch bei mir oder hing bei mir sehr stark davon ab, wie lange ich, und ich war ja häufig lange bei einem Trainer in der Betreuung. Klar, dass du dann nach 12 Jahren irgendwann dann schon auch Dinge vielleicht mal anders machen möchtest, dass man darüber spricht, das schon. Aber ansonsten war ich glaube ich, sonst ein sehr pflichtbewusster und pflegeleichter Athlet. Eigentlich eben. Würde ich jetzt aus meiner ganz
warum
objektiven
Wahrnehmung auf mich selber sagen. Warum habe ich denn das Gefühl, dass wir noch mal mit deinen Trainern sprechen sollten?
Also vielleicht noch mal für diejenigen, die ich noch nicht kenne, Alisa, erzähl uns ein bisschen was mal über dein Background. Ground sportlich, also ich meine, du bist ja auch aktive Triathletin, beziehungsweise wie kamst du dazu, dass du andere Menschen gecoacht hast? Ich weiß, das ist nicht super ungewöhnlich, auch von Sportlern, die lange aktiv waren, irgendwann auch ihre Erfahrung, ihr Wissen weitergeben zu wollen, aber es ist ja trotzdem erstmal ein Schritt, den man für sich beschließen muss und dann muss man ja auch erstmal Leute haben, die sagen, du bist genau die Richtige, die mich unterstützt, meine sportlichen Träume zu verwirklichen.
Ja, genau. Also du hast schon gesagt, ich war selber aktive Triathletin und ja, habe mich definitiv vom Tag 1 des Ausdauersports schon viel mit Trainingsplanung und so weiter beschäftigt. Man muss dazu sagen, ich bin ursprünglich studierte Betriebswirtin und war lange im Finanzbereich tätig. Das heißt, ich hatte schon immer so eine Affinität zu Zahlen, Kontrolle und so weiter, Auswertungen. Muss man sicher da auch haben. Nicht nur das, gar keine Frage, kann ich später noch was zu sagen. Aber ja, da war schon so der Grundstein gelegt und dann habe ich tatsächlich relativ früh angefangen, rechts und links mal Leute im Verein oder aus dem Bekanntenkreis zu coachen und so hat sich das Ganze so ein bisschen parallel entwickelt. Und als ich dann, ja, war dann eigentlich schon immer mein Traum, mein Wunsch, dann wirklich auf Vollzeit als Trainerin zu arbeiten, aber wie du schon sagst, der Sprung ist ja auch nicht so ganz einfach. Läuft das alles? Finde ich überhaupt Leute auf dieser Welt, die sagen, mit Alisa möchte ich zusammenarbeiten? Also diese Zweifel hatte ich natürlich auch und dann habe ich da quasi mal so einen Testballon gestartet, als ich mein erstes Kind bekommen habe und habe dann die Elternzeit quasi genutzt, um mich da mal selbstständig einfach zu machen, um mir ein Ja zu geben und zu schauen, ob das funktioniert. Ja, und es hat gut funktioniert. Also da waren im Universum ein paar Leute unterwegs, die gesagt haben, ja, die Alisa finde ich gut, da komme ich hin, da bleibe ich. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Und mittlerweile bin ich da wirklich jetzt im 7. Jahr voll berufstätig und hauptberuflich selbstständig. Genau.
Ja, nimm es noch mal mit.
Ja, ich freue mich.
Nimm uns nochmal so sportlich mit, eher schwimmen, eher laufen, eher Radfahren?
Genau, also tatsächlich klassischerweise natürlich auch früher vom Laufen, als ich jugendlich war. Also ich habe da auch im Leichtathletik, als ich ganz jung war, da so Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und so weiter, war da aber eher so im Sprintbereich, also im Laufbereich auch unterwegs. Genau, und irgendwann, als man jugendlich wurde, kam dann so die Stadtläufe dazu, 5 Kilometer, 10 Kilometer Cross-Serien und so weiter und dann Halbmarathon klassisch, so im Studium, als man ein bisschen älter wurde und Marathon, dann irgendwann habe ich mir mal, weiß ich nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich glaube so 18 oder so, mal das Rennrad meines Vaters geschnappt, dann kam so Rennradfahren dazu und ja, so klassische Quereinsteigerin des Triathlons, dann irgendwann noch das Schwimmen. Ja, und so bin ich dann auch beim Triathlon gelandet, genau. Aber tatsächlich,
Du bist nicht mit 18 schon Marathon gelaufen?
Nein, aber mit 80 bin ich Rennrad gefahren. Ja. Genau. Da habe ich so das Rennrad geschnappt und Touren gedreht. Und das muss ich auch sagen, ist jetzt auch tatsächlich noch so meine größte Liebe, das Radfahren. Also wenn ich jetzt hier auf Mallorca bin, das ist einfach traumhaft. Mein Mann hat mich da auch immer viel begleitet. So Laufen, Radfahren haben wir viel zusammen gemacht. Und wenn ich heute wenig Zeit habe aufgrund der Kids und Arbeiten und so, dann greife ich auf jeden Fall erst zum Fahrrad und dann zu den Laufschuhen. Oder das Wasser meide ich eher derzeit.
Ja, das ist das. Genau. Das ist so, wenn man vom Laufen kommt, dann ist der Sprung ins Wasser, also zum tatsächlich ein Schwimmen, vielleicht auch der weiteste. Ja, you know what I'm talking about, Philipp, ja.
Bei mir auf jeden Fall, Gottes Willen. Also ja, das betrifft ja wahrscheinlich die allgemeine Mehrheit, könnte ich mir vorstellen. Also korrigiere mich gerne, Alisa, falls ich da ganz falsch unterwegs bin, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Mehrheit deiner Kunden, also die wird es wahrscheinlich auch Unterschiede geben, wahrscheinlich schon Leute, die sehr strukturiert und sehr lange trainieren und suchen eben professionelle Beratung und Unterstützung, um dann eben nochmal ein paar Prozent besser zu werden. Aber vielleicht gibt es ja auch welche, die auf dich aufmerksam werden, die halt noch in dieser Rookie-Phase sind, irgendwie ist erst kürzlich zum Triathlon gekommen und sagen, hey, ich will mich da irgendwie langfristig verbessern und ich suche mir direkt Unterstützung, weil ich gar nicht so genau weiß, wie ich das am besten miteinander koordiniere. Und ich könnte mir vorstellen, da ist ja wahrscheinlich bei den allermeisten jetzt Schwimmen nicht unbedingt das Steckenpferd. Also da schließe ich mich ein, also Schwimmen ist gar kein, das ist nicht mein Steckenpferd, das ist gar nichts bei mir, also kurz vor Ertrinken ist das bei mir der Status, also weiß nicht, das wird ja wahrscheinlich schon eher bei den meisten jetzt nicht die Paradedisziplin sein.
Ja, genau. Also da hat natürlich der eine oder andere Glück gehabt, wo die Eltern frühzeitig gesagt haben, du gehst in den Schwimmverein. Also die jetzt so mit 5, 6, keine Ahnung, regelmäßig geschwommen sind. Das ist natürlich ganz dankbar jetzt auch im Erwachsenenalter. Aber die sozusagen diese Grundausbildung in den Kinderschuhen nicht genossen haben, die müssen schon ganz schön, die müssen schon ganz schön üben.
Das ist wirklich eine zähe Geschichte. Das muss man wirklich sagen, weil Schwimmen extrem motorisch ist. Und man natürlich die motorische Lernfähigkeitskurve dann doch sehr stark sinken sieht im Erwachsenenalter. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht einfach. Ja.
Also es ist halt viel Fleiß notwendig und das weißt du selber, Ralf, so in einem vollgepackten Alltag, da sind eben schnell mal die Laufschuhe angezogen, aber die Schwimmtasche packen, ins Schwimmbad fahren, sowas ist einfach logistisch, raubt das eben natürlich auch deutlich mehr Zeit als irgendeinen Sport, den ich direkt vor der Haustür dann machen kann, genau. Das ist eben auch ein Grund, ja. So. Ja, aber grundsätzlich ist da sozusagen noch nicht Hopfen und Malz verloren, auch im Erwachsenenalter, ne? Also man sieht da schon immer noch eine gute Entwicklung.
Ja, absolut. Jetzt sind wir mal beim Laufen, weil das ja hier in unserer Community auch ein Hauptschwerpunkt ist, logischerweise. Wenn du aus deiner Erfahrung mit Athletinnen und Athleten im Erwachsenenalter zusammenkommst, was sind die häufigsten Punkte, wo du sagst, da gibt es aber noch Potenziale, um sich zu verbessern? Also wo wird am ehesten in selbstdesignten Sporttreiben oder in der Herangehensweise Potenzial liegen gelassen?
Definitiv so in dem Thema Körpergefühl. Also das macht jetzt eine ganz große Büchse der Pandora auf, aber es kommen doch ganz viele Athleten auch zu mir. Das heißt aber nicht, dass die jetzt ganz frisch anfangen. Das sind nicht nur Rookies, das sind auch schon Athleten, die 20 Jahre Ausdauersport betreiben. Die haben teilweise erschreckend wenig Gefühl für ihren Körper. Das ist schon so, sowohl für Intensitäten, aber eben auch für Bewegungsabläufe einfach. Also da bin ich schon immer wieder ganz schön überrascht. Und also das ist definitiv ein Thema, überhaupt erstmal zu erfüllen, wie laufe ich, was macht das Training mit meinem Körper und so weiter, um das dann auch noch mir als Coach zurückspiegeln zu können. Also das ist manchmal schon ganz schön, da klafft es schon manchmal ganz, ganz schön auseinander und da braucht es eine gewisse Lernkurve. Ja, und ein anderer großer Punkt ist natürlich das ganze Thema Athletik. Ja, also viele gehen natürlich super gern laufen, dann machen auch so ihre Umfänge mit Sicherheit. Aber so das Thema Athletik, Flexibilität, Mobilität, Stabilität, das sind dann doch eher teilweise Fremdwörter. Und das ist natürlich super wichtig. Also jetzt will ich dir nicht zu nahe treten, Ralf, aber ab einem gewissen Alter wird das quasi auch immer wichtiger.
Sie hat mich alt genannt.
Ich wusste, es ist eine Falle. Nein, aber
Sagen wir mal so. Also wir sind uns ja persönlich noch nicht begegnet. Ich war ja heute Morgen schon bei meinen Lieblingsphysiotherapeuten in Leverkusen.
Sehr gut.
Die waren jetzt gespannt, was da kommt.
Ja, weil ich versuche es jetzt so auszudrücken, dass es nicht allzu cocky daherkommt. Die sind schon, sagen wir mal, durchaus nicht wenig erstaunt, dass die Bewegungsamplituden noch sehr okay sind.
Oh, ja? Das ist toll.
Ja, ich hab natürlich so ein paar Geschichten, aber das sind eher, ja, würde ich sagen, ne, spezifiziere ich jetzt gleich, Teile, die sehr viele Leute betreffen. Aber so grundsätzlich bin ich relativ gut, was Flexibilität angeht. Hat natürlich auch ein bisschen mit der Vorgeschichte, wenn du Leistungssport gemacht hast, hast du wahrscheinlich ein grundsätzlich anderes Körpergefühl. Also als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener Leistungssport gemacht hast, hast du ein anderes Bewegungs- und Körpergefühl. Mal jetzt meine These. Wenn man es schafft, das ein bisschen zu konservieren über die Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer, dann bleibt da schon noch was hängen. Wenn man mal Hürdenläufer war, das ist halt eine größere Flexibilität an vielen Bereichen erforderlich, als wenn man nur stumpf geradeaus läuft, Philipp.
Ne? Nee, bin ich total bei dir. Ja, ich höre gerade sehr interessant zu, weil halt so. bei mir trifft das jetzt nur bedingt zu. Also Körpergefühl sehr, sehr gut, glaube ich. Mhm. Merke ich jetzt witzigerweise, wo ich mich etwas mehr kraftsportorientierten Bereich, sage ich mal, zuwende, wo ich aber trotzdem sagen kann oder Feedback geben kann dem Coach, das merke ich tatsächlich da und da oder merke ich da, soll ich das da merken oder ist das wirklich der Muskel, den ich da jetzt hier oder mache ich was falsch? Da habe ich schon das Feedback bekommen, dass ich gesagt habe, okay, du kannst jetzt sehr detailliert sagen, das ist in der Schulter da und da und passt. Das ist, glaube ich, was man halt über 20 Jahre Leistungssport, wobei ich jetzt ja vorher mit Kraftsport nicht wahnsinnig viel am Hut hatte, außer das, was man als Marathonläufer halt so macht.
Da würde jetzt Alisa sagen, ja, da hättest du mal mehr Krafttraining machen sollen.
Hätte ich mal mehr Krafttraining machen sollen wahrscheinlich. Aber was ich damit sagen will, ist aber zum Beispiel Beweglichkeit ist natürlich bei mir katastrophal. Ich bin 36 Jahre alt und meine Beweglichkeit, die ist wahrscheinlich von einem, weiß ich nicht, Ü70, kein Ein, das ist übertrieben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Als Marathonläufer bist du jetzt häufig nicht, gehörst jetzt nicht zu den Beweglichkeits- oder Mobilitätswundern. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht besser werden, wenn man sich nicht da aktiv drum kümmert, natürlich.
Ja, und da habe ich tatsächlich relativ viel noch behalten von dem, was ich mal so hatte. Aber
du musst dich natürlich auch über 1,10 Meter Hürden drüber falten, das darf man auch nicht
ganz vergessen. Ja, genau, das ist halt dann der Grund gewesen. Da muss man zum Beispiel in der Lage sein, durchaus einen Spagat zu können. Ja, also ja, sowohl ja, einen Seitenspagat als auch den Geradeaus-Spagat. Also das ist einfach eine Voraussetzung. Aber das zu halten über längere Zeit, wenn man nicht mehr diesen Sport betreibt, ist natürlich was anderes, weil Hürdenlaufen ist kein Lifetime-Sport. Ne? Das ist ja klar.
Ich stelle es mir irgendwie geil vor, du würdest in den Park gehen und dann hast du im Park so diese Kinderklapphürden, die man so mitnehmen kann. Gehst einfach so mit deinen fünf Hürden in den Park.
Sagen wir mal so ein paar seltsame Sachen macht man natürlich schon. Ja? Also ich kann natürlich immer noch in einem Hürdenschritt über ein Gatter drüber gehen.
Ah, das ist cool. Ja, damit kann man schon ein bisschen angeben.
Da gucken einen Menschen schon manchmal seltsam an. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass es nicht manchmal auch ein sehr seltsamer Move ist, ja. Oder sagen wir mal so, ihr kennt ja, wenn auf dem Bürgersteig so Pinne stehen, ne, damit keine Autos da parken.
Ja.
Ja,
und das animiert mich immer noch zu einer Nachziehbeinübung. Ja, also man stellt das Schwungbein aktiv vor diesen Pin. Ja, und zieht das andere Bein als Nachziehbein da drüber. Und das mache ich dann schon mal so. Da gucken mich Leute schon sehr, sehr seltsam an, ne, und fragen mich, was hat der heute Morgen seine Tabletten nicht genommen? Ja? Also so Sachen mache ich schon. Wo man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein sollte, solche Sachen macht ja Frank Busemann sehr gerne nochmal in seinen Stories, ja. Also über irgendwelche feststehenden Dinge meinen, dass man da jetzt nochmal eben einen Höhenschritt drüber macht. Frank macht sowas, ja, allerdings dann so im Rahmen von Läufen, dass er dann über ein Gatter irgendwo drüber, ja. Leute, die Dinger fallen nicht um, die stehen. Wenn man daran hängen bleibt, das ist so ein furchtbarer Sturz, weil man hat dann gleich keinen Schutzmechanismus mehr, ne, weil man zieht sich praktisch ja die Beine im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Körper weg. Und dann macht es einfach Rums, ja. Also man knallt dann da mit dem Körper der Länge nach auf den Boden. Aber es reizt natürlich trotzdem. Also man macht das natürlich dann trotzdem hin und wieder. Ne? Über, was weiß ich, einen kleinen Busch oder eine kleine Hecke oder ja, auch mal ein kleines Gatter oder sowas, ja. Da muss man ein bisschen mehr Druck geben. Aber sowas macht man, also wenn man bescheuert genug ist, macht man das noch. Ist so, ne? Aber was die Einschränkungen angeht, das ist natürlich etwas, was uns alle betrifft. Viel zu viel sitzen. Ja, und,
genau, ja.
Und diese Festigkeit, sagen wir mal grob, Lendenwirbelsäule, unterer Rücken, Hüfte, dann Hüftbeuger ist natürlich ein Riesenproblem.
Ja.
Das betrifft mich schon stark, weil ich da auch so eine Vorschädigung hatte schon als Leistungssportler, was die Lendenwirbelsäule angeht. Und das flexibel zu halten, ist wirklich eine Herausforderung. Ja, also es ist für mich eine große Herausforderung und extrem wichtig. Und da ich jetzt ja so ein bisschen Probleme da mit der Hüfte hatte, habe ich da jetzt nochmal wirklich auch vieles rekapituliert, auch mit den Leuten da in Leverkusen rekapituliert und versuche da jetzt wieder besser dran zu kommen. Und das verändert tatsächlich dann auch eine Wahrnehmung von Streckfähigkeit beim Laufen, von Hüftposition beim Laufen, von Körperposition beim Laufen und so weiter und so weiter. Also all diese Sachen. Weil beim Radfahren sitzt du ja wieder, dann auch noch mit Klickpedale, ja, nach vorne gebeugt, permanent kurz arbeitende Hüftbeuger. Das lange Laufen, Philipp, du hast das gesagt, ist auch so ein Ding von einer gewissen Grundsteifigkeit, ja, Klammer auf. Als reiner Langstreckenläufer kann man eine Grundsteifigkeit in den Beinen sehr gut gebrauchen. Also da darf man nicht so super fluffy sein. Ja, also so eine Grundstiffness ist da sicher nicht von Nachteil. Heißt aber nicht, dass man in den Gelenken nicht trotzdem beweglich sein sollte. Ne? Also diese Balance, ja, das sind Felder. Ne? Alisa, da hast du ja wahrscheinlich auch permanent zu tun mit deinen Leuten. Ne?
Genau, da habe ich auf jeden Fall mit zu tun. Geht sogar so weit, dass ich jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren einen Online-Kurs habe. Immer donnerstags morgens 6.30 Uhr machen wir über Zoom eine Athletik-Session. Ja,
6.30 Uhr. Das ist genau Ralfs Uhrzeit. Also ich finde, er sollte das donnerstags zukünftig in der weiteren Vorbereitung definitiv einplanen. Also
ich werde es mir dann
Ich habe da einen Termin, da kann ich ganz schlecht. Ja.
Also ich habe jetzt hier die Macht über seinen Trainingsplan und werde es ihm eintragen. Nee, aber das ist wirklich, es hat sich irgendwie so durchgesetzt, die Uhrzeit. Das ist eigentlich für viele auch echt passend. Dann ist man schon so, bevor es ins Büro geht,
schon platt. Mit
der ersten Session durch, genau. Den Kaffee schon auf, ja, vor dem Kaffee. Naja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass man halt einfach einmal in der Woche zumindest schon mal qualitatives Athletiktraining betreibt, weil, naja, man kennt das ja selber, wenn man sich dann so 20 Minuten mal auf die Matte legt, ja, dann macht man es doch irgendwie so halbertig oder viele. Und da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man schon mal einmal vernünftig macht. Und ich habe vor allen Dingen auch immer die Möglichkeit, über die Kamera dann nochmal zu gucken und zu korrigieren und so. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Genau, aber viele Athleten machen das natürlich auch ganz brav alleine. Also das ist recht unterschiedlich. Aber viele tun sich mit dem Thema schon recht schwer, ja.
Ja, das sind ja tatsächlich so Basics, ja, die dann eine Menge verändern. Wenn du jetzt auf Trainingspläne von Triathleten schaust und dann Lauf siehst, ja, also ich habe ganz oft das Gefühl, das ist bei mir sicher auch so, wir laufen in einem relativ engen Korridor. Ja, klar macht man irgendwann mal Intervalle, aber man läuft schon relativ viel in einem engen Korridor. Meinst du, dass spezifisches Geschwindigkeitstraining da sinnvoll ist, um das zu brechen?
Du meinst jetzt in einem Intensitätskorridor? Mhm.
Oder? Ja, ja, ja.
Mhm. Oder auch Pace-Korridor.
Ja,
Pace-Korridor,
wie auch immer. Ja, okay. Mhm. Ja, also klar, natürlich. Also wenn wir jetzt immer nur lang und locker, dann werden wir die Leistungssteigerung natürlich auch nicht sehen, ist klar. Also so ist deine Frage gemeint, oder? Wie stark sollte man das Training variieren? So verstehe ich dich, oder?
Ja.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so, je nachdem, was die Athleten so mitbringen aus ihrer Vergangenheit, lieben natürlich viele auch so, ich gehe immer die gleiche Runde und immer so im Troch und immer im gleichen Tempo und in dem gleichen Schlappschritt vor allen Dingen. Und das ist natürlich auch eine Falle. Also du hast ja eben schon gesagt, okay, man braucht eine gewisse Steifigkeit und dann drömmelt man sich so ein bisschen ein, so nenne ich das manchmal, so in dem lockeren Lauf und die Runde, die man eh schon immer macht. Aber auch da ist natürlich total wichtig, allein schon für die Motorik, für die Bewegungsabläufe auch immer mal aus dieser Pace rauszukommen und natürlich dann motorisch auch mal neue Aspekte zu setzen, ja, und neue Reize zu setzen, unabhängig jetzt von der metabolischen Entwicklung. Aber das fällt ja vielen auch schwer, wenn sie dann immer so in dem gleichen Pace unterwegs sind und dann auf einmal ist der Wettkampf da und dann sind sie völlig überrascht, wie man sich eigentlich in einer anderen Pace bewegt. Das geht natürlich nicht. Also da ist natürlich eine gewisse Varianz gefragt, gar keine Frage.
War das nicht auch ein Punkt, Philipp, den du bei Canova jetzt nochmal anders gemacht hast, dass viele von den längeren Einheiten oder von den eher lockeren Einheiten mit Aufgaben versehen waren?
Ja, genau. Also das war in der dann ja schon späten Phase meiner Karriere fand ich eine interessante Anpassung, wo ich echt vielleicht auch vorher zu wenig drüber nachgedacht habe. Also ich habe schon davor, glaube ich, auch viel an den Zwischentagen, wo du jetzt halt einfach seine Basiskilometer machst, vielleicht manches in einem Bereich gemacht, der sich halt besser anfühlt, also wo du halt denkst, naja gut, warum soll ich das jetzt in 4 Minuten auf dem Kilometer laufen, wenn ich auch in 3,40 laufen kann, weil anyway, so, wenn du fit bist, kannst du das machen. Aber er hat natürlich damals schon gesagt, man muss das ein bisschen anders strukturieren, wenn du halt dann, bei mir war es ja dann schon so, ich war über 30, hatte ein paar Jahre, wo ich stagniert habe, und dann hat er auch gesagt, pass auf, es bringt dir an Zwischentagen jetzt eigentlich nichts, ob du da 3,40 oder 3,30 rennst, weil am Ende, das verändert, wenn jemand so lange wie du schon jetzt hier in dem Game ist, das verändert gar nichts mehr, das ändert nichts kardiovaskulär, im Worst Case macht es dich eher, also beeinträchtigt ist ein bisschen die Regeneration zwischen den wirklich wichtigen Einheiten, die halt formgebend sind, und sein Fokus war ja dann gerade in Bezug auch auf Marathon, dass er gesagt hat, wir müssen gucken, dass wir den Bereich der Kilometer in der Woche in dem für dich relevanten Geschwindigkeitsbereich, und dann hat er halt gesagt, das ist meistens so 95-105% Marathon-Pace, war bei mir dann so grob zwischen 3,10 und 2,55 oder sowas. Also da geht es ja dann auch in Halbmarathon-Tempo mit rein, wenn man bei 105% ist. Das ist das, wo wir schauen müssen, dass wir gucken müssen, 30, 40 Kilometer in der Woche hinzubekommen, und oder ja, nach viel mehr haben wir fast selten geschafft mit zwei Kerneinheiten, vielleicht mal 50, und der Rest müssen Basiskilometer sein, und da möchte er eigentlich, dass ich die nur in 4 Minuten auf den Kilometer laufe, wo ich dann gesagt habe, ja, aber 4 Minuten, sorry, also das ist ja lang, also langweilig, und da habe ich 130, 135 Puls maximal, war, also wenn ich jetzt nicht gerade in der Höhe unterwegs war, aber warum? Und er hat gesagt, weil das, also das andere ist nur Ego-Ding für dich, 3,40, das macht gar nichts. Und was er aber gemacht hat, ist natürlich, dass wir dafür die Longruns, ja, die früher oftmals in einem noch sehr für mich damals kontrollierten Bereich von, sagen wir mal, 3,30, 3,40 waren, da hat gesagt, na, das kannst du dir halt schenken. Ja, das ist halt, klar, es ist Time on your legs, und in der ersten Anpassung, in der frühen Phase der Marathonvorbereitung sind auch solche Läufe erstmal wichtig, um auch wieder den Bewegungsapparat und Muskulatur dran zu gewöhnen, dass du 30, 35, 40 Kilometer am Stück läufst. Aber ab danach gibt es für ihn keinen Grund, warum du irgendwie, warum ich damals Longruns in 3,30 machen sollte, weil er gesagt, willst du 3,30 im Marathon laufen? Und ich gesagt, nö, ich würde gerne 3,05, war ja damals in Richtung 2,10 so das Ziel. Das ist eigentlich das, was ich laufen möchte. Ja, dann sollten wir schauen, dass dein Körper sich daran gewöhnt, dass er 40 Kilometer schnell läuft, ja. Und deswegen hat es ja dann damals angefangen, dass wir sukzessive, das ging auch nicht sofort, weil das war ja auch eine krasse andere Belastung dann, wirklich. Ich habe dann selten Longruns langsamer als 3,20 gemacht. Und die meisten waren ja dann auch nicht einfach steady, sondern waren ja dann so, du läufst halt 5 Kilometer mal flott ein und dann hast du irgendwelche Aufgabenstellungen. 7 mal 3 Kilometer schnell, 1 Kilometer mittel und bisschen auslaufen. Und dann kamst du dann wieder auf deine 30, 35 Kilometer und da war aber ein sehr qualitativ hochwertiger Anteil dann drin. Da waren dann halt 20 Kilometer plus eben in 3,05 oder in dem Bereich. Und das war für mich damals eine sehr interessante Anpassung, weil in Deutschland kannte ich zu der Zeit nur nicht so viele, die dieses, also was er mit vielen Kenianern ja gemacht hat, auf der Ebene durchgeführt hat. Da war noch so ein bisschen die Mentalität einfach, lauf deine 40 Kilometer, schon jetzt flott, aber jetzt halt jetzt auch nicht übertrieben krass, und dann passt das so ungefähr.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor der Frage an dich, Alisa, wie du das siehst.
Ich auch. Also der wirft die mit Zeiten und Umfängen.
Ja gut, aber die Zeiten, die Zeiten,
die sind lange vorbei, das war sagen, vor über einem Jahr.
Die Zeiten muss man ja nur in An- und Abführung adaptieren.
Nee, sehr klar.
Ja, ja.
Genau,
also es geht ja um die Prozente, ja. Also sagen wir mal so, ich würde Halbmarathon gerne auch im 105% laufen. Jetzt fragt sie aber, was 100% ist. Ja.
Was bei dir ist, genau. Also da gib uns noch ein paar Wochen und genau, dann genau, schauen wir da genau hin.
Aber es geht ja um das Prinzip, ja, sondern ja, gar klar. Nicht um die einzelnen Zeiten. Philipp hat das ja nur an den Unterschieden in den Laufgeschwindigkeiten klar gemacht. Ja, weil das ist auch etwas, was ich stark beobachte und ich versuche, das nicht zu machen. Dass man sich immer in diesem Wohlfühlbereich bewegt. Ne? Also, dass man nicht langsam genug läuft in der lockeren Phase und dass man im Zweifel dann auch nicht hart genug schnell läuft, wenn man wirklich hart und schnell laufen will, ja, oder das ja, versucht genau. Halt überhaupt. Ja.
Ja, also das ist natürlich etwas, was ich bei ganz vielen Athleten erfahren oder nicht erfahren beobachte, wenn die zu mir kommen. Also es können auch, das kann jetzt auch der 9 Stunden Langdistanzler sein, so. Dass die eben quasi die langen und lockeren Sachen eben immer einen Ticken zu schnell machen und die harten Sachen immer einen Ticken zu wenig hart. Ja, also dass man da die Schere erstmal auseinanderkriegt und man je nachdem, was das jetzt für ein Leistungsniveau ist oder Pace, Zielzeit etc., aber wenn du dann erstmal so einem schon vermeintlich flotten Athleten sagst, dass er die langsamen Läufe bei 5,45 machen soll oder so, dann fragen die, ob ich einen Zahlendreher habe. So, ja. Das ist natürlich schon, da sind erstmal viele ganz überrascht, wie locker dann auch wirklich ein lockerer und langsamer Lauf ist. Und auch das ist motorisch umgekehrt übrigens recht schwierig, ne? Wenn man immer eher so ein Mischtempo läuft und auf einmal soll man so langsam laufen. Das ist motorisch manchmal fast, also auch super schwierig, als wenn man sozusagen vom Langsamen dann zu den Intervallen wechselt. Ja, das ist aber auf jeden Fall was zu beobachten, wo man irgendwie gut vermitteln muss, so dass die Athleten sich da auch darauf einlassen. Ne? Naja, da helfen natürlich da manchmal auch wirklich harte Zahlen und Fakten von Diagnostiken, ne, wo man es auch wirklich aufzeigen kann, so ja, okay, also das ist jetzt einfach der Bereich, wo wir da jetzt unterwegs sind, auch wenn sich das für dich vielleicht super locker anfühlt, ja. Aber das ist wichtig, ja.
Ja, aber das ist ja so ein Punkt, du hast das, Philipp, eben ja sehr, sehr klar und sehr ehrlich gesagt, das ist ja auch so ein Ego-Ding, ja. Weil ich sehe halt relativ viele Leute, die sehr gerne 4:30 laufen, ja, oder oder schneller laufen. Das ist aber im Prinzip das langsame Tempo, ja, für einen Top-Leistungssportler. Und die das häufig im Training laufen, die sind weit von deinen Wettkampfzeiten entfernt. Aber die kommen im permanenten Training relativ nah daran. Da denke ich mir auch immer, okay, das ist wahrscheinlich schwierig, ja. Auf der anderen Seite, es ist schon so, dieses wirklich bewusst langsam Laufen ist anstrengend. Also ich finde es jetzt auch nicht nur vom Kopf anstrengend, ich finde es auch einfach wirklich physisch anstrengend. Und trotzdem, gut zu laufen, ne? Also jetzt nicht dann in sich zusammenzusacken oder irgendwie daher zu, was hast du gesagt, ja, zu drömeln. Ne?
Ja. Ja, ich hatte vorhin so im Schlappschritt drömeln gesagt, ja. Genau. Ja.
Genau, ja. Also naja. Es ist, glaube ich, so ein bisschen, dass die Leute noch so denken oder viele denken halt, alles, was sich nicht super anstrengend anfühlt oder generell anstrengend anfühlt, das hat keinen Wert oder also das bringt dich nicht weiter. Und man muss irgendwo immer nach einem Training ein bisschen erschöpft sein. Und natürlich in Teilen hat das natürlich schon, also man kann jetzt nicht gar nichts machen, dann wird man auch nicht besser, ja, aber es ist halt, es geht einfach darum, dass man, glaube ich, wenn man gar nicht aus dieser Szene kommt, wo wir ja lange drin sind, ist ja am Ende egal, ob es Laufen oder Triathlon oder eine ganz andere Sportart ist, wenn du keine Erfahrung in einer Sportart hast, wie sollst du es auch wissen, was das Level ist, was dich am besten abholt? Also da denkt man natürlich auch, ich muss jetzt was machen, damit man was merkt und dann wird es irgendwie besser werden. Und das kann man natürlich alles in einer guten Abstimmung, natürlich auch meistens in Form einer guten Betreuung, einfach viel besser strukturieren, sodass das am Ende richtig zielführend ist. Und ich rückblickend jetzt, ich habe dadurch einfach geschafft, ganz andere Programme laufen zu können. Die wären aber auch gar nicht möglich gewesen, wenn du davor halt an deinen Zwischentagen jeden Tag 2 Einheiten mit 30 Kilometern machst, die halt dann in 3:30, 3:40 waren. Hätte ich zumindest nicht geschafft. Vielleicht gibt es Kollegen, die das gekonnt hätten oder auch praktiziert haben. Aber um überhaupt solche, ja dann auch viel umfangreichere Programme, es gab ja dann auch, wir hatten teilweise Bahneinheiten. Früher hatte ich dir gedacht, eine Bahneinheit ist gut, wenn du da irgendwie roundabout mit plus minus 10 Kilometer Umfang rausgehst. Und bei Renato haben wir teilweise 20 Kilometer Track-Sessions gemacht, auch in Sestriere auf 2000 Meter Höhe, wo ich dann dachte, wie 10 mal 2000? Also ich meine, Moment nochmal.
Auch kurz, ein Zahlendreher.
Genau, dachte ich auch so, da ist doch irgendwas falsch, oder? Es gab ja da Momente in Sestriere, da war Julian Wanders dabei und so, und dann hat er uns einen Zettel gegeben morgens. Er kam da mit seinem Auto angefahren, auf den Berg hoch, und dann kam er mit so handgeschriebenen kleinen, hat aus dem DIN A4-Papier abgerissen. Da stand dann irgendwie, das war nicht eine richtige Pyramide, das war ein ganz weirder Wechsel, irgendwie 1000, dann 3000, 2000, 4000, 2, 3, 4. Und ich dann irgendwann so, auf wie viele Tage sollen wir das machen? Also das war dann irgendwie, ich habe gar nicht geblickt, dass er meinte, ja, das machen wir jetzt, ihr geht jetzt einlaufen. Oder nee, wir waren schon einlaufen, wir waren da gerade am Dehnen und kurz Schuhe wechseln. Das ist das, was du jetzt hier machst. Und dann ich so, wieso hast du das denn aufgeschrieben? Ja, damit du dann auch nach der Lauf 3 noch weißt, was der nächste Lauf ist. Quasi. Und das war jetzt nicht vom Tempo richtig, also wie gesagt, das muss man auch sagen, die Tempi waren jetzt auch nicht mehr in so einem absoluten Extrem, sondern es war halt wirklich in dieser Range, wo wir reintrainieren wollten, also auch viel natürlich im Schwellenbereich. Aber ja, nichtsdestotrotz, das waren halt Sachen, die ich dann nie gemacht habe. Und sowas wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ich auf der Basis diese Zwischentage weitergemacht hätte. Das ist, glaube ich, was schon wichtig ist zu verstehen, dass man, wenn man eine gewisse Qualität auch im Umfang erreichen möchte, musst du natürlich gucken, dass du vor allem auch Regeneration maximierst. Und viel wird über die geilen Workouts gesprochen, über Programme gesprochen. Das ist das, was man gerne erzählt. Aber man muss auch um das Ganze rund zu machen, erzählen, wie dann eine Trainingswoche idealerweise auszusehen hat, dass da eben auch genügend Raum für Erholung drin ist und mit lockeren Einheiten gefüllt werden muss, weil sonst trainiert man sich in den Keller, beziehungsweise schafft absolut, halt gewisse Dinge sonst einfach nicht.
Ja, absolut, genau.
Dann lass uns noch einen Punkt besprechen, weil jetzt ja viele von euch zu Hause auch diesen Podcast nutzen, um ihre langen Läufe zu machen vor einem entsprechenden Marathon in der Frühjahrszeit. Das ist ja ein Problem, wenn man sich in Richtung Triathlon orientiert, weil wenn ich so lange Läufe mache, habe ich natürlich auch eine entsprechende Regenerationszeit. Bist du auch ein Fan davon zu sagen, okay, man kann viel von der Grundlagenausdauer dann auch auf dem Rad machen, um die Gesamtbelastung verträglich und vertragbar zu machen, vor allen Dingen für Leute, die dann eben auch noch arbeiten, Familie und so weiter haben?
Ja, also absolut, auf jeden Fall. Also ja, ganz klares Ja. Es ist natürlich super, dass wir dann als Triathleten zwischen diesen drei Sportarten hin und her switchen können. Und klar, auf der einen Seite Grundlage auf dem Rad, absolut möglich. Aber du hast es eben schon gesagt, Philipp, Regeneration ist auch ein Thema. Und da ist das Schwimmen natürlich auch eine ganz dankbare Sache. Ja, also wenn ich dann gerade meinen langen Lauf gemacht habe oder eine harte Session oder eben einen Zwischentag und so weiter, da haben wir natürlich als Triathlet immer diese 3+-Athletik Kernsportarten sozusagen zur Verfügung, da auch zu mixen. Das ist natürlich auch total cool. Aber auch für alle Läufer, also auch für die reinen Läufer, ist natürlich jetzt Grundlage auf dem Rad prima und natürlich auch Schwimmen, dass die Regeneration unterstützt, auf jeden Fall, ja.
Bis wie lang lässt du denn zum Beispiel Langdistanz-Triathletinnen und Triathleten laufen?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie viel Erfahrung. Also genau, super unterschiedlich, wie viel Erfahrung die mitbringen im Marathonbereich, erste Langdistanz, nicht so, also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Das liegt auch ein bisschen am Tempo, ne? Weil ich sag mal, wenn man jetzt ein bisschen langsamer unterwegs ist, dann sind eben lange Läufe auch zeitlich wahnsinnig lang, ja. Wenn man natürlich ein bisschen flotter unterwegs ist, dann kann man natürlich auch schneller auf die Kilometer kommen. Also das, da kann ich jetzt nicht so eine Pauschalaussage tatsächlich generieren. Und es ist natürlich auch häufig ein mentaler Aspekt, muss ich auch sagen. Also bei manchen spüre ich schon, oh, die sind unsicher, die wollen gerne irgendwie nochmal 2, 3 Läufe über 30 auf der Bank haben, weil sie sich sicherer fühlen oder so. Dann laufen die auch mal mehr und manche sind so ganz gechillt, weil die wahnsinnig viel Erfahrung haben mit langen Läufen, auch im Wettkampf. Da gehe ich dann da schon deutlich behutsamer mit um. Also ja, sehr unterschiedlich, aber kommen viele Aspekte zusammen. So wer da wie viel macht.
Ja, also dann, mit den langen Läufen, glaube ich, kann ich auch nachvollziehen mit dem Aspekt Sicherheit. Ich glaube, wenn du noch nicht vielleicht auch vor der ersten Langdistanz womöglich stehst, dann weiß man einfach, es kommt halt neben den beiden anderen ja schon recht umfangreichen Disziplinen, es kommt dann auch einfach ein Marathon on top hinten drauf. Und ich glaube schon, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen denkt, wenn ich wenigstens mal im Training mal 30 gemacht habe, dann wüsste ich das, wie sich das schon mal anfühlt. Also, dass das wahrscheinlich sowas ist, wo man dann einfach mit ein bisschen mehr Sicherheit rausgeht. Ansonsten, wir haben ja in der vergangenen Woche auch mit Jonas Hoffmann hier gesprochen und gelernt, dass Triathleten ja auch sehr, sehr gute Läufer sein können. Das wussten wir davor auch schon. Aber vor allem, dass sein Triathlon-Training ja ganz genau, wie du es eigentlich geschildert hast, wahnsinnig gut ist, diese Abwechslung der verschiedenen Disziplinen, was ja auch den Bewegungsapparat entlastet und gleichzeitig ja trotzdem Ausdauer generiert, wo er gesagt hat, das ist ein ganz essentieller Bestandteil, warum er jetzt auch so schnell über 10 Kilometer und im Halbmarathon laufen konnte. Und in dem Falle würde ich sagen, in den Shownotes verlinken wir natürlich selbstverständlich Alisa, deine Website, Punkt 1, aber natürlich auch dein Instagram-Profil. Also wenn ihr zu Hause vielleicht Triathleten seid, aber vielleicht auch Läufer seid, die ihr Training etwas vielseitiger gestalten möchten, dann könnt ihr da sehr gerne A, mal Alisa folgen und B, natürlich auch gerne mit ihr in Kontakt treten hinsichtlich Trainingsberatung. Ich weiß nicht, ob du schon voll bist, aber...
Ich hab gehört, dass sie da jetzt einen sehr schwierigen Patienten hat. Aber wahrscheinlich noch Kapazitäten.
Genau, der Patient besetzt gleich 4 freie Slots. Nein, also... Nee, tatsächlich habe ich da gerade eine ganz gute Position, weil ich habe schon gesagt, ich bin Mama von 2 Kids und der Kleine ist jetzt final fix sozusagen in der Kita angekommen. Seitdem habe ich wieder mehr Kapazität für Patienten jeglicher Art. Also könnt ihr gerne Anfragen senden.
Ja, so machen wir das. Also machen spätestens wir. Bei dem, und dann ist da hinten noch ein Marathon, habt ihr mich jetzt ja sowieso verloren, ja, weil das kommt ja in meinem Kosmos nicht vor. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Jetzt handeln wir ja noch ein spezielles Thema, da kommen wir nächste Woche dann nochmal zu. Trainingslager versus Trainingsplan. Ja, also was macht man, wenn man in einem Camp unterwegs ist? Ja, also in diesem Fall ich in einem Triathlon-Camp. Und was macht man dann mit seinem Trainingsplan und wie passt man ihn an? Darüber reden wir nächste Woche, weil wir haben ja auch noch einen kleinen Hinweis, denn unser Camp ist ab jetzt quasi buchbar. Ja, da kriegt ihr auch den entsprechenden Link. Philipp wird den gleich nochmal vorlesen, weil er ihn schon hat. Ich noch nicht auswendig. Und da könnt ihr für Pfingsten auf jeden Fall euch mal freilassen. Und schaut euch das Angebot mal an. Es gibt ein paar Optionen dabei. Wir haben jedenfalls total Lust darauf, Leute aus unserer Community oder nicht aus unserer Community, also irgendwen von euch dort zu begrüßen in Frankfurt. Wird sicher ein Riesenspaß. Und dann würde ich sagen, Philipp, nochmal die Landingpage, wo ihr das entsprechend buchen könnt.
Genau, wir machen das hier ganz kurz und werden da sicherlich eher in der nächsten Folge detaillierter noch drauf eingehen. Aber nachdem wir letzte Woche ja schon Cliffhanger eingebaut haben, können wir jetzt die Woche auch endlich die Buchungsseite liefern. Und die lautet protrainingtours.de/bestzeit. Das Ganze findet ihr auch in den Shownotes. protrainingtours.de/bestzeit. Wir haben ein Laufwochenende für euch geplant, ein sehr cooles Laufwochenende. Es wird in Frankfurt stattfinden. Das haben einige Leute ja sehr richtig vermutet und uns auch auf Instagram schon geschrieben. 17. bis 19. Mai, der Montag, der 20. ist übrigens noch ein Feiertag. Also falls ihr da noch einen Tag anhängen möchtet in der Frankfurter Gegend oder eben entspannt zurückreisen wollt, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr coole Option. Der Regenerationstag nach einem Wochenende mit uns, der wird nötig sein. natürlich funktioniert das am Ende nur, wenn genügend Leute zusammenkommen, das dann eben auch dementsprechend abbildbar ist. Aber schaut euch das an. Wir werden die Buchung im Auge behalten und würden uns natürlich freuen, wenn wir das hinbekommen, nachdem das ja doch einige Jahre jetzt nicht ganz geklappt hat aus verschiedenen organisatorischen Gründen. Und damit soll es erstmal von uns, glaube ich, für diese Woche gewesen sein. Wir würden uns freuen, wenn wir das mit euch zusammen machen können. Alisa, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Auch, wie gesagt, deine Links werden wir in die Shownotes packen. Ich bin sehr gespannt, was ihr beide da jetzt die nächsten Wochen zusammen gestalten werdet. Ihr werdet das auf jeden Fall sehr aufmerksam verfolgen. Und dir erstmal jetzt ein ganz schönes Camp auf Malle mit deinen Schützlingen. Bei dem Wetter werde ich direkt neidisch.
Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, aufs Camp freue ich mich.
Gut, ihr Lieben, dann sagen wir, treibt Sport, ja, macht was aus eurem Wochenende. Ja, in Deutschland soll das Wetter richtig scheiße werden. Es tut mir ein bisschen leid für euch. Ja.
Ralf, das ist mir egal. Ich bin ab Samstag in Kenia. Also von dem
okay,
her,
wir machen euch das, jetzt gerade ganz, ganz lange Nasen. Ganz ja. Haltet durch, wir sind bei euch. Nächste Woche gibt's mehr. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.